Dann darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen zu meiner Session 10 Gründe für den Einsatz von System Center Virtual Machine Manager. Eine Frage mal vorweg, wer hat den VMM im Einsatz? Da würde ich fast sagen, das sind 80% derjenigen, die hier im Raum drin sitzen. Dann starten wir auch gleich direkt rein. Kurz eine Kleinigkeit zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Neumann. Ich arbeite als Senior Microsoft Cloud Consultant für die Fritz und Matzold Group. Hauptsächlich Hyper-V, System Center, Windows Azure Pack und Microsoft Azure und bin Microsoft MVP für den Bereich System Center Cloud und Data Center Management, was alles mit System Center und Windows Azure Pack zu tun hat. Ich habe mir insgesamt 10 Punkte rausgepickt, wieso man den VMM einsetzen sollte. Kurzer Überblick, die sind auch noch alle unterteilt. Das Fabric Management, Unified Management, Converged Fabric, Networking, Switch Extension Deployment, VM and Service Deployment. Dann kommen wir in den Bereich des Monitorings, SCOM Monitoring Integration und auch die IPAM Integration. Dann Backup and Recovery, dort haben wir DPM, Hyper-V VM Mobility, werde ich drauf eingehen, Disaster Recovery mit Hyper-V Replica und dem Azure Site Recovery Service. Ganz heißes Thema an der Stelle, wo Microsoft das Thema derzeit massivst vorantreibt. Und dann, wie schon gesagt, der größere Punkt Infrastructure as a Service, Netzwerkvirtualisierung und das Windows Azure Pack. Aber kommen wir direkt am Anfang, fangen wir an der Basis an, das Fabric Management. Grund Nummer 1, Unified Management. Also viele haben ja von Ihnen den VMM im Einsatz und Sie kennen das halt auch. Man kann eigentlich fast alles mit dem VMM machen. Angefangen vom Bare Metal Provisioning, wo Sie wirklich per Baseboard Management Controller den Server anstarten, das Image draufrollen, das so weit vorkonfiguriert ist, dass der Hyper-V-Host nach, schätzungsweise je nachdem, wie schnell das Netzwerk ist, wie schnell der Server ist, man kennt es ja mittlerweile, die Reboot-Zeiten liegen bei 7 bis 8 Minuten beim Server, also das zieht sich dann etwas in die Länge, aber danach haben Sie einen voll installierten Server mit aktivierter Hyper-V-Rolle, der Mitglied in Ihrer Domäne ist, der natürlich auf Basis des Image, was man verwendet, den aktuellen Patch-Status hat und im Endeffekt, was Sie nachher einfach nur noch machen müssen, weil er auch schon im VMM dann auftaucht, einfach nur noch entweder in den Cluster mit aufnehmen oder, falls Sie einen neuen Cluster kreieren wollen, einen neuen Cluster erstellen. Oder Sie betreiben ihn ganz schlichtweg und einfach als Standalone-Server. Dazu dann gleich auch ein kleines Demo-Video. Dann auch entscheidend das Hyper-V-Management. Also VMM ist ja prinzipiell dafür da, Hyper-V zu verwalten. Das kann man sehr gut damit machen. Es gibt natürlich einige kleine Einschränkungen in der Verwaltbarkeit, wo man halt, ich sag mal, das kennt man aus dem Alltag, auf die Failover-Cluster-Manager-Konsole oder auf die Hyper-V-Konsole zurückspringen muss. Nebenbei ist ja nicht nur das Hyper-V-Management-Thematik von VMM, auch VMware und Citrix-Server kann man darüber verwalten. Kleiner Ausblick, VMM vNext steht auch auf der TechNet-Seite, ist abgekündigt, dass man Zen-Server damit nicht mehr verwalten kann, VMware aber weiterhin. Das aber nur als kleine Ergänzung. Ein sehr interessanter Punkt, Storage Management. Ich kann mein Storage mit dem VMM verwalten, wenn ich per SMIS-Provider anbinde. Das ist immer so, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung als Consultant heraus, wenn man in die Unternehmen kommt, das vorschlägt, dann heißt es immer so, oh, nee, das werden die Storage-Jungs nicht gut heißen. Kann ich verstehen, aber ich möchte Ihnen auch einen Einblick dafür geben, dass man es verwenden kann, weil es eine echt smarte Solution an der Stelle ist, indem man neue Loons provisionieren kann oder falls man sagt, die Storage-Leute sollen das über das Storage-Management provisionieren, wie einfach man diese Loon dann einfach an den Hyper-V anhängen kann. Dazu dann auch ein kleines Demo-Video und der letzte Punkt hier an der Stelle, ganz neu mit 2012 R2, wenn Sie Fiber-Channel-Switche von Brocade einsetzen, können Sie sogar das komplette Fiber-Channel-Zone-Management Ihrer Fabric über den VMM abfrühstücken. So, dann starten wir einfach mal hier direkt rein. Ja, ein bisschen größer machen. Das Video ist ein Zeitraffer, um das Ganze, da werde ich gleich näher drauf eingehen. Man definiert ein Profil, gibt es an und wie Sie im rechten Teil des Fensters sehen können, wird dann der Server angestartet. Es wird ein Deep Discovery Prozess gemacht, der ist essentiell an der Stelle, weil Sie auch über das Profil, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde, die ganzen Einstellungen machen. Welche Netzwerkkarten werden geteamt, welche wird fürs Management zurückgehalten, worauf kommt dann nachher der Logical Switch drauf, welche virtuellen Netzwerkkarten werden angehangen für Management, Live Migration Cluster, SMB 3.0 oder auch ein separates Backup-Netzwerk. Und wie man hier sehen kann, läuft das Ganze vollautomatisch. Es wird die Disk konfiguriert, formatiert. Das kann man natürlich einstellen, wie viele Partitionen man haben möchte. Oder man sagt, man möchte komplett die ganze Systempartition verbrauchen. Dann, und das ist das Interessante, nämlich der ganze Deployment-Prozess verwendet Boot from VAD. Sprich, die VAD wird rüber transferiert. Dabei haben Sie die Auswahl, ob die Boot VAD Dynamic, sprich so ein Standard Windows Server Image belegt ungefähr, ich sag mal Pi mal Daumen, 8 GB, je nachdem, wie man es gesyspreppt hat, noch etwas mehr. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, in dem Setup zu sagen, okay, Disk übertragen und dann soll sie in eine Fixed-Disk umgewandelt werden, aus Performance-Gründen. Hier in der Demo habe ich einfach darauf verzichtet, weil es einfach entsprechend den Deployment-Prozess in die Länge zieht. Wenn man so eine Boot-VAD hat, die maximal auf 60 GB anwachsen kann, dann dauert das natürlich seine Zeit, bis das in der Fixed-Disk umgeschlagen worden ist. Dann macht er in dem Prozess, den hat er jetzt relativ schnell übersprungen, ein Treiber-Matching. Sie können speziell auch in der VMM-Library Treiber hinterlegen für Ihre Netzwerkkarten, für Ihre Fiber-Channel-HBAs, damit der Server natürlich vollends mit den aktuellen Treibern versehen ist, wie wir es gerade kurz gesehen haben, wird Hyper-V-enabled. Und dann führt er an der Stelle einige Reboots durch. Und das überspringe ich etwas. Hier sieht man Getting Ready, wo er dann entsprechend die Treiber installiert. Und da sind wir dann im letzten Neustartvorgang, wo er dann den Hyper-V-Host mit in die Domäne aufnimmt. Das Domainkonto können Sie natürlich vorprovisionieren, Sie können aber auch sagen, er soll es automatisch erstellen. Alles gar kein Problem. Währenddessen das hier läuft, man kann nicht nur mit Hyper-V, ein Hyper-V-Host, also mit VMM Hyper-V-Host komplett deployen, Sie haben auch die Möglichkeit, einen sogenannten Scale-Out-File-Server, was Carsten Rachfall vor mit den Storage Spaces demonstriert hat, Sie können auch wirklich einen Scale-Out-File-Server komplett from scratch aus deployen und haben dort die Möglichkeit, im Storage Management auch die Storage Spaces zu konfigurieren, sodass Sie dort eigentlich nicht mehr sich selber auf den Hosts anmelden müssen. Sodele, noch ein bisschen vorspringen. Da startet er nämlich jetzt an. Da sollte er jetzt auch soweit gleich durch sein. Und im nächsten Schritt, wenn das soweit ist, springt er dann halt weiter, installiert den Virtual Machine Manager Agent. Das ist natürlich wichtig, sodass die Kommunikation zwischen VMM und Hyper-V-Host klappen kann, sodass er dann im Endeffekt nachher auch die ganze Konfiguration darauf spielt. Wie bitte? Ja, Sie können dieses Bare Metal Provisioning bis runter zu 2008 R2 verwenden. Also Sie können auch wirklich noch 2008 R2 Hyper-V-Hosts damit deployen. Ist die Frage, ob man das gerne möchte, weil 2012 R2 hat halt doch mehr Funktionalitäten, aber es gibt, ich sag mal, immer aus lizenztechnischer Sicht, wenn man nicht gerade sagt, okay, man möchte die neuen Lizenzen kaufen, dann kann man natürlich auch bis wirklich 2008 R2 herunter das Ganze machen, weil 2008 R2 das erste Betriebssystem ist, was Boot from VAD unterstützt. So, hier sehen wir dann noch die ganzen Konfigurationseigenschaften. Es wird der Logical Switch deployed und damit haben wir dann jetzt nochmal eben kurz zurückspringen an die Stelle. Wie man hier sehen kann, in dieser Demo oder mein Demo-Server in der Testumgebung ist innerhalb von 20 Minuten fertig deployed worden. Das ist schon massiv schnell. Und wenn wir das dann mal eben auch anschauen, sehen wir hier, er hat auch direkt den Logical Switch, worüber die VMs dann ins Netzwerk gehen, auch schon bereitgestellt. Und dafür ist der Server direkt bereit, einfach ins Cluster rein und fertig. So, wie das Ganze dann natürlich ausschaut, wenn man es im VMM anlegen möchte, würde man in die Library gehen, Physical Computer Profiles und sagt dann einfach Create Physical Computer Profile. Und wie man hier sehen kann, man hat die Auswahl zwischen einem VM-Host und einem Windows File Server. Das wäre dann das Scale-Out File Server Deployment. Hier sage ich dann Hyper-V. wähle entsprechend mein OS-Image aus. Das ist jetzt in Generation 1, also auf MBR-Record gestellt. Sie können allerdings auch, wenn Ihr Server UEFI unterstützt, können Sie auch ein Generation 2 VRDX-Template deployen. Da müssen Sie nachher eigentlich im Endeffekt an der Stelle nur noch darauf achten, dass Sie hier sagen GPT, weil ansonsten wird Ihnen das Deployment fehlschlagen. So, und hier kommt dann der interessante Part. Hier haben wir einmal eine Management-NIC. Wir können auch noch eine zweite hinzufügen und können hier darin sagen, die soll zu dem Virtual Switch connected werden, Uplink-Port-Profil, und haben dort dann die Möglichkeit, virtuelle Netzwerkadapter darauf zu deployen, ein entsprechendes Port-Profil mit den Quality-of-Service-Einstellungen anzusetzen, und Sie haben auch die Möglichkeit zu sagen, soll nicht für über einen DHCP-Service, sondern über einen statischen IP-Adresspool, den man im VMM hat, dort verwenden. Hier kann man dann die sozusagen auch die Filter-Driver, die mit einem, also die Treiber, die mit einem Tag versehen sind in der VMM-Library, kann man das Ganze einstellen. Hier lassen wir es eben kurz darauf. Und hier haben Sie wirklich die volle Möglichkeit, die Domäne mit anzugeben, das Default-Admin-Passwort, natürlich auch ein Run-As-Account, der im Endeffekt nachher lokaler Admin auf diesem Server ist, damit das VMM-Agent-Deployment stattfinden kann. Ja, bitte?
Ja, ist jetzt der Name 1 zu 1 bei der Domäne oder hat der einen generischen
Namen? Ne, Sie tragen hier wirklich schon entweder nur der tragen Sie den FQDN der Domäne ein. Also da können Sie nichts Generisches hinterlegen. Genau, Product Key, Timezone, und dann haben Sie auch die Möglichkeit, noch so ein Antwortskript mit zu hinterlegen. Das wäre zum Beispiel, wenn Sie das Template mit einer US-amerikanischen Version erstellt haben, können Sie hier noch sozusagen das Ganze so weit auswählen, dass Ihre Regionaleinstellungen auf Deutsch sind. Okay, dann machen wir das noch eben schnell, um in den nächsten reinzuschauen. Zack, Admin, nehmen wir irgendeins, eben so, kleiner Vertipper wahrscheinlich drin. So, die brauchen wir nicht, Product Key auch nicht. Und hier können Sie dann auch noch die Pfade angeben, wohin defaultmäßig die VMs gelegt werden sollen. Wenn es ein Standalone-Server ist, ist es natürlich sehr praktisch, das von vornherein anzugeben. Wenn es nachher ein Knoten im Cluster werden sollte, ist das obsolet, und dann einfach Next, Finish, und dann haben Sie sozusagen Ihr Profil dort drin. Und der nächste Schritt, was relativ schnell am Anfang der Demo ging, Sie sagen Add New Hyper-V-Host. Man muss dazu sagen, das ist der VMM in der derzeitigen Preview-Variante, deshalb kann das schon mal vorkommen. Hier haben Sie IPMI, Smash oder auch das HP-ILU wird an der Stelle unterstützt. Und im Endeffekt geben Sie dann hier die IP-Adresse des Baseboard Management Controllers ein und dann starten Sie das Deployment. So viel dazu. Kommen wir zu dem anderen interessanten Punkt, nämlich das Storage Management. Dazu würden Sie im ersten Moment einen Provider hinzufügen, je nachdem, was Sie im Einsatz haben. Hier habe ich das iSCSI-Target im Windows-Server selber ausgewählt, gebe den FQDN ein, wähle einen entsprechenden Run-As-Account aus, der Zugriffsrechte darauf besitzt, und dann werden meine entsprechenden Storage-Arrays discovered, beziehungsweise der Server an der Stelle, und kann hier aus den Pools auswählen und gleichzeitig auch direkt eine Klassifizierung spezifizieren. Das heißt, wenn Sie mehrere Arrays haben, die hinzufügen, können Sie die in Gold, Silber, Bronze unterteilen, je nachdem, wie Sie das gerne möchten. Da taucht er jetzt nämlich auf, Ihr iSCSI-Target, die virtuelle Disk ist natürlich noch nicht assigned, und hier sehen wir es dann auch, dass es anzeigt, dass wir ein Pool im Management haben. So, im nächsten Schritt würde man intuitiv auf Cluster Storage gehen und sagen Allocate Storage Pools, und hier sagt man Display as available only. Das zeigt an, ob Ihr Hyper-V-Server schon die Verbindung zum Storage hat. Falls das, wenn Sie den Haken setzen, der Storage Array nicht auftauchen sollte, müssen Sie hier noch das iSCSI Array hinzufügen oder je nachdem das Fiber Channel Array, um die Verbindung zum Storage herzustellen. So, Das sollte auch relativ fix jetzt funktionieren. Da kann man das nochmal in der Jobansicht sehen. Ist fertig durchgelaufen und jetzt können wir oben auf die Hostgruppe gehen und sagen, Storage Pool allokieren. Jupp, funktioniert. Add. Okay. Und gleichzeitig können wir dann die verfügbaren Loons auch diesem Cluster fix zuweisen. Das ist auch schon alles geschehen. Und jetzt, was ich sehr cool finde, ist dann einfach, dass Sie direkt auf Shared Volumes klicken können, sagen Add, klicken die Disk an, geben Volume Label ein, sagen Quick Format. Und damit wird automatisch diese Loon mit NTFS formatiert und als Cluster Shared Volume in den Cluster eingehangen. Und dazu brauchen Sie nicht erst ins Disk Management zu gehen, die Loon online zu nehmen, selber zu formatieren, in dem Failover Cluster Manager die Disk hinzuzufügen, als Cluster Shared Volume zu definieren. Das braucht jetzt eine kurze Zeit hier an der Stelle, beziehungsweise gucken wir mal. Ja, sagt er 50%. Da sollte er jetzt aber auch gleich fix fertig sein. Na. Ja. Wie gesagt, die Disk, die Sie eben gesehen haben, die ist schon vorerstellt gewesen. Da ist gar nichts über den VMM gemacht worden. Das heißt, Sie können wirklich Ihren Storage-Admins immer noch die Arbeit überlassen, die Loon richtig mit den Parametern anzulegen, wie es für Ihre Workloads erforderlich ist. Und hier oben sehen wir dann auch, dass die Disk im VMM selber für den Hyper-V-Host auftaucht mit der richtigen Klassifizierung. Man sieht auch das Volume-Label, Cluster Shared Volume stimmt überein. Und auch im Failover Cluster Manager haben wir es gerade gesehen. Und genauso leicht lässt sich dann auch diese Loon wieder über den VMM rauswerfen. Das dauert natürlich auch wieder ein bisschen, wie man an den Schritten hier sehen kann. Und in der Zeit kann ich Ihnen auch einfach zeigen, wie einfach es ist, eine neue Loon anzulegen. Man vergibt einfach einen Namen. Hier CSV2, sagen wieder 200 GB. Und dann wird die Loon entsprechend auch auf dem Storage erstellt. Und die wäre jetzt auch wieder bereit zur Zuweisung. So, da können wir auch noch mal ein bisschen eben wieder vorspulen. Da hat er das auch schon fast durch. Und hier sehen wir auch, dass das Cluster Shared Volume auch schon wieder entfernt worden ist. Und genauso gut kann man dann nachher auch die Loon wieder an der Stelle rauslöschen. Das kurz zum Storage Management. Also Ihr Storage-Team braucht keine Angst zu haben, wenn man das Storage damit einbindet. Das Schöne ist halt auch, Sie können wirklich Klassifizierung vergeben und das ist wiederum das Coole, wo ich im Punkt 4 drauf gleich noch zu sprechen komme. Sie können darüber auch das VM-Deployment steuern, welche VMs bzw. welches VM-Template, wo die VM danach auf dem Storage landen soll. Des Weiteren haben Sie ein Update-Management im VMM selber. Entschuldigung eben. Was Sie über einen Vesus steuern können. Man muss dazu leider sagen, das Update-Baseline-Management ist im VMM nicht das Beste, weil wenn Sie einmal Updates hinzugefügt haben, Sie kriegen neue Updates, Sie sehen nicht, welche Updates sind leider schon der Update-Baseline drin, weil es keine Spalte gibt, die sagt, okay, das Update ist schon hinzugefügt worden. Gucken, ob sich da was ändert, aber das Schöne daran ist, dieses Update-Management bietet auch, wenn Sie ein 2008er R2-Cluster haben, sozusagen Cluster-Aware-Updating. Sie sagen, Sie wenden die Updates einmal auf den Cluster an und der VMM beginnt, den ersten Knoten freizuräumen, die Updates zu installieren, den Server durchzubooten, ist er wieder online, wieder aus Maintenance herauszunehmen und dann wird der nächste Knoten angegangen. Und das ist natürlich was das ganze Deployment oder das Update-Management super erleichtert. Microsoft hat es dann selber mit dem Cluster-Aware-Updating ab dem Server 2012 auch eingeführt. Das Schöne daran ist, dieses Update-Management setzt auch gleichzeitig, wenn der VMM mit dem SCOM verbunden ist, im SCOM das Computerkonto auf Maintenance-Mode. Sprich, wenn Sie über den SCOM SLAs tracken, wird es mit berücksichtigt, dass das Maintenance-Mode ist und nicht, dass der Host nicht verfügbar ist. Was das Ganze natürlich auch noch sehr charmant macht, ist Dynamic Optimization. Sie definieren sogenannte Schwellwerte, ab wann sich der Cluster automatisch ausgleicht und wann das halt laufen soll, ob das alle 10 Minuten, alle 30 Minuten, 60 Minuten laufen sollen. Wenn Sie so einen Update-Prozess machen, ist es immer so wieder, ja, ein Knoten ist dann meistens im Leerlauf, der hat keine VMs drauf und durch dieses Dynamic Optimization wird der ganze Cluster wieder ausgeglichen. Den Vorteil, den Sie darüber auch mit Dynamic Optimization haben, wenn Sie sogenannte Availability Groups definiert haben, dass halt zwei VMs nicht ein auf demselben Server laufen dürfen, weil es ein virtueller SQL-Cluster ist, Dynamic Optimization sorgt dafür, falls durch einen Ausfall eines Knoten beide VMs auf einem denselben Server laufen sollten, Dynamic Optimization startet an, dass die beiden VMs wieder auf zwei unterschiedliche Knoten verteilt werden. Dahinzugehend, Power Optimization setzt Dynamic Optimization voraus und damit können Sie steuern, dass Hosts, falls die Last nicht zu hoch ist oder zu bestimmten Zeiten heruntergefahren, wieder angestartet werden. Wäre zum Beispiel übers Wochenende der Fall, falls man dort Stromkühlungskosten einsparen möchte. Der letzte Punkt, Baseboard Management Controller Integration, das ist auch sehr nützlich und cool, weil wenn Sie das nicht konfiguriert haben, können Sie einen Hyper-V-Host über den VMM nur neu starten. Damit haben Sie die Option, den Hyper-V-Host schon herunterzufahren, bevor Sie sich auf den Weg ins Rechenzentrum zu machen, um Wartungsarbeiten an dem Server durchzuführen. Sie haben natürlich auch danach wieder die Möglichkeit, den darüber anzustarten. Zweite Sache, Converged Fabric Networking. Der VMM hat, ja, man muss dazu sagen, eine recht große Möglichkeit, was man alles einstellen kann mit der Netzwerkverwaltung. Man fängt damit an mit logischen Netzwerken, um das physische Netzwerk unten drunter abzubilden, setzt VM-Netzwerke oben drauf und dann auf der Host-Seite hat man den Logical Switch, wo Portprofile und Portklassifizierung hinten dran hängen. Ich habe das kurz in dem Schaubild dargestellt. Hier auf der linken Seite haben wir unser Logical Network und das setzt sich im Endeffekt nachher aus der Network Side zusammen, weil man würde ja, ich sag mal zum Beispiel ein Logical Network definieren, wenn man mehrere Sites hat, was zum Beispiel Management heißt. Und dann würde man als Network Side definieren, zum Beispiel Berlin und Köln. Und dafür hat man ja unterschiedliche VLAN-IDs und unterschiedliche Subnetze, die man verwendet. Die wandern in die Network Side in die Information und das wiederum ins logische Netzwerk. Und anhand dieser Information kann man statische IP-Pools definieren, die auch an diesem logischen Netzwerk hängen. Und da wir ja wissen, dass man VM-Netzwerke auf dem logischen Netzwerk erstellt, werden die Informationen sozusagen weiter nach oben gereicht und eine virtuelle NIC, sei es jetzt an einen Logical Switch gebunden oder halt auch an eine VM, erhält dann daruntergehend die ganzen Informationen heraus. Gucken wir uns auf der Seite den Logical Switch an, der ja auf die physischen Karten im Hyper-V-Host deployed wird. Der setzt sich sozusagen aus dem Uplink-Port-Profil zusammen, in dem dort sind Informationen enthalten, welcher Teaming-Modus, Independent-Switch-Teaming oder Static-Teaming oder LACP und natürlich der Load-Balancing-Algorithmus, Dynamic, ja, das war LACP auch mit dabei, Hyper-V-Host entsprechend und der bezieht auch wieder Informationen aus der Network-Side, um dort Netzwerkinformationen zu haben. Gleichzeitig definiert man im Logical Switch auch sogenannte Port-Klassifizierung, wo ein Port-Profil hinten dran hängt. Das heißt, dort definieren Sie Quality of Service für die VMs. Darf die VM VM-Queuing benutzen? Soll auf der VM-Netzwerkkarte ein DHCP-Guard oder Router-Guard laufen, damit ein versehentlich installierter DHCP-Server in der VM keine DHCP-Pakete ins Netz sendet? Und diese Informationen vom Logical Switch werden auch an die VNIC weiter durchgereicht. Und Sie haben natürlich auch noch die Option, wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme, Sie können die Switch-Extensions definieren, die zur Verfügung stehen sollen, die dann auch automatisch deployed werden. Da kommen wir auch später noch hinzu. Und so sieht man, dass man die Informationen, die man eigentlich in der Fabric unten definiert, auch weiter wirklich bis oben hin zur virtuellen Netzwerkkarte hindurchgereicht werden. Und das macht das Ganze so charmant, dass ich einfach nur das VM-Netzwerk switchen muss, um die VM ein anderes VLAN mit einer anderen Subnetzmaske zu ziehen, beziehungsweise auch einfach nur die Portklassifizierung ändere, um andere Einstellungen an die Netzwerkkarte der VM weiterzureichen. Ja. Also, Sie können insgesamt in ein Native Team, was der 2012 R2 unterstützt, 32 Netzwerkkarten reinpacken. Diese 32 Netzwerkkarten können sogar von 32 unterschiedlichen Herstellern sein. Ich frage mich, ob es überhaupt so viele gibt. die Möglichkeit besteht. Die Empfehlung ist natürlich immer, Netzwerkkarten von einem denselben Hersteller zu verwenden. Ansonsten laufen Sie nachher in Probleme rein, wenn Sie eine Intel- und eine Broadcom-NIC haben, dass die eventuell ein unterschiedliches Feature-Set haben. Und dann müssen Sie die in der Physik anpassen, welche Features überhaupt nach oben weitergereicht werden dürfen, damit da das Teaming richtig funktioniert. Aber maximal können Sie ein Team von 32 Netzwerkkarten erstellen. Bei den heutigen Konfigurationen, die ich häufig sehe, wo man nur noch zwei 10-Gigabit-Adapter drin haben, ist das schon eine große Möglichkeit, die man dort hat. Wenn Sie auf diesem NIC-Team einen Logical Switch drauf deployen, fungiert dieses NIC-Team als Trunk. Das heißt, Sie definieren nachher das VLAN für die verschiedenen virtuellen Netzwerkkarten. Definieren Sie einmal hier unten in der Network-Site, was oben über das VM-Netzwerk an die VNIC durchgereicht wird. Dort oben wird dann das Tag gesetzt, wenn Sie jetzt ein Netzwerkkartenteam ohne einen Logical Switch obendrauf haben möchten. Dann können Sie halt pro Team fest ein VLAN vergeben, beziehungsweise Sie können auch über die PowerShell einrichten, dass mehrere VLANs darüber als Trunk laufen können. Aber standardmäßig, wenn Sie zwei 10-Gigabit-Adapter haben, die in einem Team zusammenfassen, Logical Switch obendrauf, fungiert das Team immer als VLAN-Trunk. Also es werden alle Pakete durchgelassen. Das Tagging findet tatsächlich oben an der virtuellen Netzwerkkarte statt, wo man entsprechend das VM-Netzwerk, das die Information mit der VLAN-ID und der Subnetzmaske hat, durchgereicht werden. Switch Extension Deployment ist möglich mit dem VMM. Man muss nur wissen, wo man die Extension MSI, die Installationsdatei anzulegen hat, wo man die Switch Extension anhaken muss und die Compliance Remediation machen muss. Und dazu einfach auch wieder ein kurzes Demo-Video, um da einfach mal die Möglichkeiten zu zeigen. Gerade wenn man, hier wird erstmal der Configuration Provider installiert, das ist von Inmond S-Flow, sozusagen eine Netzwerk-Monitoring-Lösung, wie viel Traffic über die Karten geht. Nach der Installation muss man einmal den System Center Virtual Machine Manager Dienst neu starten, damit er die Informationen erkennt, dass ein neuer Configuration Provider installiert worden ist. So. Auch ein altbekanntes Bild, dass er immer so ein bisschen zum Schluss etwas länger braucht zum Starten. So, dann die Konsole neu starten. Und dort sollten wir dann auch recht zügig den Configuration Provider sehen. Gibt es irgendwen im Publikum, der den Cisco Nexus 1000V in Kombination mit Hyper-V einsetzt? Damit können Sie es natürlich auch machen, dass Sie diesen Cisco Nexus 1000V, die Switch Extension, automatisch auf die Hyper-V-Hosts drauf deployen. Hier sehen wir, der Configuration Provider ist erfolgreich installiert. Das Einzige, was man jetzt an der Stelle noch machen muss, bevor man sozusagen die Konnektivität zu diesem Netzwerkservice herstellt, man kopiert die Installations-MSI in das Verzeichnis C Program Data Switch Extension Drivers. Da muss die MSI drin liegen und über die Informationen, die im Configuration Provider hinterlegt sind, erkennt nachher der VMM automatisch, wo er die MSI zu dem anderen Host übertragen muss. Hier ganz einfach in Inmond S-Flow wird eingegeben, dann natürlich das entsprechende Modell auswählen, Admin Credentials am besten mit übergeben. Hier reicht einfach der Connection String zum VMM Server selber aus. Das kann eine IP sein, das kann der FQDN sein. Dann einfach testen, ob der Provider auch richtig installiert ist. Das ist hier der Fall. Dann auswählen, für welche Hostgruppen das Ganze zur Verfügung stehen soll. Und damit sind wir an der Stelle schon fertig und haben die Verbindung hergestellt zu dem Netzwerkdienst. Hier kann man dann natürlich noch die Konfigurationssachen für den S-Flow Agent selber übergeben, in welchem Intervall er die Informationen zu der Monitoring Workstation deployen soll. Im Logical Switch haken wir jetzt einfach die neue Switch Extension an. Und dann gibt es hier oben einen kleinen Button Hosts. Da klickt man dann drauf und kriegt eine Übersicht der Hyper-V-Hosts angezeigt und welche Netzwerkkarten bzw. Logical Switches dort deployed sind. Hier klicke ich drauf und man sieht Not Compliant. Und man braucht einfach hier oben nur auf Remediate zu gehen. Und im Hintergrund fängt er dann an, die Switch-Extension auf den Hyper-V-Host zu kopieren und zu installieren. So. Yep. Da auch nochmal dasselbe. Draufklicken. Und dann kann man das im Job-Status schön nachverfolgen. Und das funktioniert alles on the fly, ohne Unterbrechung Ihrer VMs. Also da gibt es keinen Konnektivitätsverlust und das ist das Schöne daran, dass Sie das wirklich im laufenden Betrieb einfach eine neue Switch-Extension deployen können. Und wie wir jetzt hier im Virtual Switch Manager sehen können, tada, ist die Switch-Extension deployed und Sie müssen sich nicht auf jeden einzelnen Hyper-V-Host an der Stelle anmelden. VM und Service Deployment, einer der vier Gründe, wie ich schon gesagt habe, man kann nachher über, wenn man Storage Management einsetzt, die Storage-Klassifizierung hat, steuern, wo die VM hin soll. Das heißt, hochperformante SQL-VMs kommen auf den Gold-Storage, weniger performante auf den Silber-Storage oder auf den Bronze-Storage und Sie haben wirklich ein standardisiertes Deployment von Infrastructure-VMs und Services. Und Sie haben die Möglichkeit, diese Templates per Hardware-Profil, GuestOS-Profilen entsprechend zu konfigurieren. Sie können auch Applikations- und SQL-Server-Profile definieren und direkt in dem VM-Deployment einen SQL-Server mit auf die VM installieren. Wenn Sie natürlich Services einsetzen, das sind komplexere VM-Deployments, wo Sie als Beispiel, wenn Sie sagen, Sie möchten einen Online-Shop betreiben, dann würden Sie in diesem Service-Template ein Frontend reinpacken, das wären die Webserver und ein Backend, das wäre zum Beispiel der SQL-Server, wo die Informationen für die Webseite hinterlegt werden oder, wenn man ein Eingabeformular hat, abgespeichert werden. Und was auch mit dem VMM unterstützt wird, und das ist neu in 2012 R2, schnelles Deployment von Infrastructure VMs und Services. Das heißt, wenn Ihr Storage Offloaded Data Transfer unterstützt, können Sie das Ganze mit dem VMM 2012 R2 nutzen. Das heißt, Fast File Copy mit ODX. Und das ist natürlich wunderbar, wenn Sie sagen, alle unsere VMs sollen immer in fixer Größe deployed werden. Das sind 60 GB, bis die natürlich erstmal vom Storage, da liegt am besten natürlich auch die Loon von der VMM-Library drauf, kopiert sind und wieder zurückgeschrieben sind. Das dauert seine Zeit. Und mit ODX wird das einfach an Storage ausgelagert und so eine 60 GB VDX ist dann binnen weniger Sekunden deployed und das beschleunigt natürlich das Deployment. Wenn Sie jetzt ein Storage haben, was jetzt nicht ODX kann, dann können Sie Fast File Copy ohne ODX verwenden und das heißt, der VMM verwendet das SMB-Protokoll. Sprich, das ist natürlich noch etwas schneller, als wenn Sie das bisher ohne 2012 R2 kennen, das Bits-Deployment. Das ist immer langsam und das würde auch als letzte Möglichkeit erst verwendet. Und demzufolge fürs VM und Service Deployment, um da auch eine möglichst schnelle Bereitstellung gegenüber seinen eigenen Endanwendern oder seinen Kunden zu haben, ist es einer der Gründe, wieso man den VMM einsetzen sollte, weil man auch ein standardisiertes Deployment hat und da nicht wiederum installiert per ISO-File, man muss dann die Maschine in Domäne aufnehmen, man muss Konfigurationen hinterlegen. Und mit den standardisierten Deployments, wenn man dann auch statische IP-Pools verwendet, zieht er sich automatisch aus dem IP-Pool die nächste freie Adresse. Monitoring. SCOM-Integration ist, bisher war es, ich sag mal so, wenn man den SCOM integriert hat, war es meistens wegen den Pro-Tipps, um halt auch so eine vor 2012, wo es noch nicht dieses Dynamic Optimization gab, eine automatische Load-Balancing-Eigenschaft zu haben. Mit der SCOM-Monitoring-Integration in 2012 bzw. 2012 R2 hat man immer noch die Pro-Tipps. Man hat dann die Integration, dass man entsprechend, wenn man die Hyper-V-Hosts in den Maintenance-Mode setzt, dass auch der SCOM das entsprechend mitbekommt. Und Microsoft hat einiges getan. Es gibt ein Cloud- und Fabric-Health-Dashboard. Es gibt neuerdings, das ist direkt mit dabei, wenn man die Verbindung macht. Die beiden muss man separat als Management-Pack herunterladen. Und das werde ich auch gleich in dem Video nochmal zeigen, hat Microsoft sich echt was beigedacht. Man hat eine sehr schöne Monitoring-Übersicht über seine Infrastruktur. Geht es der VM gut oder geht es ihr nicht gut? Und die altbekannten Pro-Tipps gibt es weiterhin. Um so schon die Brücke in Richtung Infrastructure as a Service zu schlagen, ganz wichtig, wofür man diese Monitoring-Integration mit dem SCOM braucht, ist Usage Metering Reporting, um Chargeback zu machen, um seine Endbenutzer, seine Kunden überhaupt eine Rechnung stellen zu können. Hat man diese Verbindung nicht, werden Sie nie die Daten erhalten, wann die VM gestartet worden ist, wann ist sie heruntergefahren, wie viel Nutzlast hat sie erzeugt. Das kriegen Sie dann nicht raus und damit ist eigentlich der Gedanke einer Private Cloud oder als wenn man als Hoster auftritt, damit schon gestorben, weil man keinen Chargeback an den Kunden machen kann, weil einem die Daten nicht zur Verfügung stehen. So. Na. Die Verbindung ist relativ einfach herzustellen. Der Wizard führt einen durch die ganze Konfiguration durch. Hier sieht man dann die ganzen Management-Packs, die nachher installiert worden sind. Und hier starte ich einfach direkt mal in das Cloud Health Dashboard rein. Ich habe hier eine Beispiel-Cloud CDM. Und wenn Sie auch das Storage Management mitnutzen, zeigt Ihnen der Operations Manager in dieser Übersicht an, geht es meinem Storage gut, geht es den Loons gut. Und damit haben Sie auch direkt eine Übersicht in das Storage hinein. Ob es überprovisioniert ist, ob Sie schon am Limit sind, was die Speicherkapazität angeht. Und das ist natürlich sehr schön, das in einer einheitlichen Monitoring-Lösung zu haben, die man meistens eh schon verwendet. Und hier gehen wir einfach mal in das Virtual Machine Dashboard rein, was es erst seit diesem Jahr gibt, muss man dazu sagen, Mitte diesen Jahres. Dort sehen Sie, wenn Sie mehrere Hyper-V-Hosts haben, immer den Hyper-V-Host, einen Kasten drumherum und dann in kleinen Rechtecken Ihre VM, die dort drin ist. Und die ist je nach Status grün, gelb oder rot. Hier haben wir den großartigen Vorteil, unsere VM ist grün, das heißt, unserer VM geht es gut. Wenn Sie eine Self-Service-Cloud haben, haben Sie auch, wie Sie eben gerade sehen könnten, die Übersicht, wer besitzt denn diese VM? Das heißt, wenn Sie vom Kunden den Anruf bekommen, mit meiner VM stimmt was nicht, dann können Sie nachschauen, auf welchem Host läuft die VM. Dann können Sie hier reinschauen und können sich nochmal vergewissern, ob es tatsächlich diese VM ist. Sie sehen Performance-Werte, Sie sehen Performance-Werte vom Host, Sie sehen entsprechend auch die Disk-Performance, also Sie haben einen sehr detaillierten Einblick in Ihre Infrastruktur, die entsprechend Ihre VMs hostet an der Stelle. Und das ganz Coole daran ist bei Microsoft, bei den Management-Packs, man muss dafür nichts extra an der Stelle bezahlen. Also, wie gesagt, ein sehr detaillierter Einblick in den Host, in die VMs an der Stelle selber. So, hier kann man dann natürlich auch drüber schauen, kurz drauf und kriegt noch eine zusätzliche Ansicht und man kann das Ganze natürlich auch anpassen, dass es natürlich nicht nach Hosts gruppiert werden soll, beziehungsweise auch Details an der Stelle anpassen. So, das Ganze nochmal schnell wieder zurückstellen, weil wenn Sie es nicht nach den Hosts gruppieren, dann ist es doch etwas unübersichtlich und man hat nicht die direkte Identifizierung, wo läuft denn jetzt die VM. Man kann auch das Refresh-Intervall anpassen, sodass man die Daten deutlich schneller erhält. VMM-Host-Dashboard sieht im Endeffekt nachher so aus, dass man oben die Hosts angezeigt bekommt, wie viel Arbeitsspeicher der Host hat, wie viele VMs deployed sind, wie viele VMs wirklich laufen, wie viele physische Prozessoren, wie viele Cores, prozentuale Runtime, freier Speicherplatz, Disk Speed, beziehungsweise wie viel noch zur Verfügung steht. Und hier hat man auch natürlich wieder die Möglichkeit, den Auto-Refresh zu konfigurieren und auch zu sagen, wie das Aggregationsintervall ausschauen sollte. Und das kann man natürlich herunterstellen, dass man da detailliertere Daten erhält. Man sieht dann, welche VMs auf den Hosts laufen und man hat natürlich wieder die detaillierte Übersicht über die Host, CPU, Memory und Disk- und Network-Performance an der Stelle. So. Dann, um ein bisschen weiter vorzuspringen, man hat immer noch den Pro-State der jeweiligen Hyper-V-Hosts. Man muss dazu sagen, die Standard-Pro-Tipps beschränken sich einfach auf die Auslastung von Dynamic Memory und der Allokierung desselbigen. Und man hat noch weitere Dashboards, wo man auch einfach nochmal so eine einfache Übersicht des Gesundheitsstatus der virtuellen Maschine hat und man hat auch ein detailliertes Diagramm über die ganzen gemanagten Ressourcen vom VMM und kann da wirklich tief bis hinunterklicken von der Cloud über den Host, über die Datenbank. Und das macht es an der Stelle super einfach, Probleme in der Umgebung zu identifizieren. Ja? Ein Cluster, wie das da drin ausschaut. Sie kriegen im Endeffekt, jetzt springe ich noch mal eben kurz zum Ende. Jetzt ist die Frage, meinen Sie das in der Übersicht oder in der anderen? Da sehen Sie einfach nur wirklich den Host und wenn Sie über den Host selber nachher gucken, nochmal eben zurückspringen, wo das mal eben weg, das war, und dann springen wir einfach mal in die. Sie müssten es. Also Sie wollen den Gesundheitsstatus des Cluster Shared Volumes sehen. Das würden Sie in dem vorigen, so, genau, hier würden Sie das sehen, wenn Sie eine Cloud haben, also eine Private Cloud zu Organisationszwecken, dann würde hier, tauchen halt hier Ihre Loons auf, ob Sie jetzt Cluster Shared Volumes sind oder, ich sag mal, ganz normale Loons, taucht dort der Gesundheitsstatus auf. Ansonsten sehen Sie es leider in der VMM-Host-Dashboard-Übersicht nicht. Dort würden Sie es höchstens in der Detailansicht, wenn ich nochmal hier vorne, da war mal, ne, noch eins weiter. So, nöp. Hier würden Sie es, ja. In dieser Detailansicht würden Sie herausfinden, in welchem Cluster der Hyper-V-Host läuft. Ansonsten sehen Sie es leider in dem Dashboard selber nicht, weil er nur einzeln die Hyper-V-Hosts an der Stelle auflistet. IPAM-Integration. Das ist ein sehr schönes Feature, weil IPAM, wenn Sie das deployen, erfasst Ihre DHCP-Server, DNS-Server und Domain-Controller, aber er erfasst Ihnen per Default nicht, welche statischen IP-Pools Sie vergeben haben und wie diese sehr stark ausgelastet sind. Das sehen wir gleich auch nochmal in kurzem Video, wie man diesen Virtualized IP Address Space mit einbindet. Und im Endeffekt stehen die nachher aus der IPAM-Konsole Konfiguration und Monitoring von logischen Netzwerken, Network Sites und statischen IP-Pools zur Verfügung. Da können Sie Änderungen in der IPAM-Konsole selber durchführen und die werden automatisch danach an den VMM gepusht. Man würde sich natürlich dasselbe für VM-Netzwerke wünschen. Hier ist allerdings leider nur die Monitoring-Fähigkeit mit inkludiert. Und das ist halt so, was ich sag mal im Endeffekt nachher die Gesamtlösung Microsoft sehr charmant macht. Hier sehen wir einfach mal die Übersicht der verschiedenen Netze. Eine Network Site, Engelskirchen, dort wo ich herkomme, mit der VAN-ID 0 und dem 10.0.0.0/23er Netz. Und auch hier einfach nochmal ein Überblick über die VM-Netzwerke, wie diese konfiguriert sind. Und es ist wirklich total easy, das zu konfigurieren. Man fügt einfach einen neuen Netzwerkdienst mit hinzu, gibt dort einen entsprechenden Namen ein. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit einem IPAM-Server, könnte es auch mit mehreren an der Stelle verbinden, wählt das entsprechende Modell aus, Server-IP-Adress-Management, klickt auf Weiter, wieder ein Admin-Account zum Einrichten. Und der Connection String ist auch wirklich total einfach, steht auch unten drin. Einfach den FQDN des IPAM-Servers eingeben. Wieder den Test laufen lassen. Und ja, die Host Groups, da müssen Sie All Hosts anhaken, ansonsten kriegen Sie die Informationen leider nicht in den IPAM-Server raus, wenn Sie eine spezifische Hostgruppe anhaken. So, und dann fügt er den Ganzen hinzu, was relativ fix geht. Am besten danach einfach direkt mal den Sync forcieren. Ansonsten alle 30 Minuten gleicht sich der VMM mit dem IPAM-Server ab. So, damit ist die IPAM-Einrichtung fertig und dann kann man direkt in die IPAM-Konsole springen und hier sehen wir die definierten IP-Adressbereiche, welchem Address Space sie gehören. Man kann die IP-definierten Subnetze, also quasi was man als VLAN-ID und Network-Site definiert hat, dort betrachten, und hinten tauchen auch die Informationen auf VLAN 19 und auch nochmal eine Übersicht, wie stark dort entsprechend IP-Adressen vergeben worden sind. So, das Interessante ist dann wirklich die IP-Adressen selber. So, hier möchte ich mal kurz eben noch sortieren. Ich sortiere noch danach. So, hier eine kleine Anmerkung dazu. Sie sehen zum Beispiel, wenn Sie einer VM aus dem statischen IP-Pool eine IP-Adresse zuweisen, taucht der VM-Name auf. Das Problem an der Stelle ist, wenn Sie wirklich dieses Converged Fabric verwenden, Sie Team alle Ihre Netzwerkkarten, Logical Switch drauf verwenden, VNix für den Hyper-V-Host und nehmen dann die IP-Adressen aus dem statischen IP-Bereich, ja, dann taucht leider der Adaptername, den Sie vergeben haben, auf. Das heißt, es wird nicht angezeigt, auf welchem Host das Ganze läuft, trotz der Beschreibung. Das ist dann auch wieder die Frage, wie man dann die Benamung der virtuellen Netzwerkadapter für den Hyper-V-Host durchführt. Man könnte da jetzt hingehend sagen, okay, wir fangen an, das Netzwerk heißt Cluster und dann setze ich dahinter den Hostnamen dran, um dort die Informationen im IPAM reinzubekommen. Das ist leider, muss man dazu sagen, schlecht gelöst, weil es bringt einem nicht weiter zu sehen, okay, es ist in irgendeiner Cluster-virtuellen Netzwerkkarte zugeordnet. Das ist leider sehr, sehr schade hier an der Stelle. Wenn Sie die Netzwerk-Virtualisierung verwenden, sehen Sie auch, welche Provider-Adresse für welches virtuelle Netzwerk hinzugefügt worden ist. Also wie gesagt, das ist noch so ein bisschen, wo man dran arbeiten kann, dass man die VNix im Host da entsprechend auch anzeigt, auf welchem Host das deployed ist. Backup and Recovery, DPM, Hyper-V, VM Mobility. Das war bisher, bis DPM 2012 SP1, hatte man das Problem, verwendet man einen Hyper-V-Cluster und sichert die VMs über den DPM. Sobald die VM per Live-Migration verschoben wird, schlägt die Sicherung fehl. Man muss wieder von vorne komplett anfangen, Consistency-Check, wieder Synchronisierung der Daten. Hiermit, mit dieser Funktionalität, haben Sie eine ununterbrochene Datensicherung. Der DPM weiß jederzeit, wo sich die VM befindet. Das Wichtigste oder die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie alle Ihre Hyper-V-Hosts, die mit DPM gesichert werden, im VMM verwalten. Und dann, ganz zum Schluss, müssen Sie einfach nur den DPM und den VMM verbinden. Da gibt es einen super Blogartikel auf der TechNet dazu, wo man einfach gewährleistet, dass das DPM-Computerkonto sozusagen als Read-Only-Administrator im VMM ist, damit es die Informationen rausziehen kann, wo sich die VM gerade befindet. Und Sie müssen den DPM-Server auch sagen, zu welchem VMM-Server er sich verbinden soll. Und damit haben Sie nicht dieses leidvolle Verfahren, VM liegt auf Hyper-V-Host 1, wird gesichert und auf einmal liegt die VM auf Hyper-V-Host 2 und die Sicherung schlägt fehl, weil es halt nicht mehr auf dem entsprechenden Hyper-V-Host liegt. Mit der Konnektivität zwischen DPM und VMM brauchen Sie sich darüber keine Sorgen mehr zu machen. Dann immer, das ist immer so wieder die Frage, wieso kann der VMM kein Hyper-V-Replika verwalten? Der VMM kann es doch, ist aber auf den Dienst Azure Site Recovery Service angewiesen, der sozusagen die ganze Orchestrierung dafür übernimmt. Und hier im Beispiel, wir haben unsere Primary Site und unsere Secondary Site und wir wollen einfach sicherstellen, dass wenn unsere Primary Site ausfällt, dass wir die VMs in der Secondary Site anstarten können. Man kann dieses Szenario mit zwei VMs fahren, man kann aber auch nur einen verwenden. Azure Site Recovery würde man einen Agenten auf dem VMM-Server installieren, der die Informationen an Azure weitergibt, welche Clouds, welche Netzwerke, und dann kann man das Mapping darüber verwenden und kann wunderbar über diesen Azure Site Recovery Dienst ein Failover machen. Das heißt, Sie können auch Failover-Gruppen definieren. Das heißt, erstmal müssten die Domain-Controller drüben angestartet werden, bevor Sie Ihren SQL-Cluster drüben anstarten, beziehungsweise auch die ganzen Reihenfolgen, dass Applikationen, die abhängig vom SQL-Cluster sind, erst später angestartet werden. Und das können Sie wirklich nachher, wenn Sie diese Failover-Gruppen definiert haben, mit einem einzigen Klick machen, wenn Ihre Primary-Site weg ist. Und damit haben Sie auch das Management von Hyper-V-Replica im VMM selber. Wenn Sie sagen, Azure Site Recovery, ja, in Deutschland ist es immer wieder so die Diskussion, geht man in die Public Cloud datenschutztechnisch und sagt, man möchte es nicht benutzen. Vor allem, es kostet natürlich auch pro VM, die man in diesen, ja, im Azure Site Recovery mit abdeckt. Und das ist nicht gerade günstig. Ich glaube, der Preis liegt derzeit bei 16 Euro pro VM pro Monat. Und einfach nur das vorzuhalten. Wie gesagt, wenn man sagt, okay, das ist keine Option, man möchte trotzdem Hyper-V-Replika verwenden, muss man leider wieder auf den Failover Cluster Manager rübergehen. Das ist eine sehr gute Frage, ob der weiter im Failover Cluster Manager erzeugt werden muss oder nicht. Wenn Sie Hyper-V-Replika noch nicht im Einsatz haben, Sie konfigurieren das über den Azure Site Recovery in Azure, erzeugt er Ihnen automatisch den richtigen Replika-Broker und konfiguriert den auch entsprechend nach den Optionen, die Sie in Azure hinterlegt haben. Also das wird dann auch voll automatisiert für Sie übernommen, dass Sie da gar nichts mehr anpacken müssen. Sie müssen nachher nur definieren, welche VM soll halt mitgesichert werden und da kriegen Sie dann auch neue Optionen in der VM angezeigt. Azure Site Recovery soll gesichert werden und welche Sicherung ins Intervall 30 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Also wir brauchen da nicht schon den Replika-Broker vorzuerzeugen, sondern das macht er vollständig automatisch. Und Sie können natürlich auch in die Secondary Site, braucht kein Hyper-V-Cluster sein, kann auch eine Standalone-Installation sein. Ganz neu und seit 1. Oktober GA announced von Microsoft, Sie können auch von Ihrem On-Premise-Rechenzentrum nach Microsoft Azure replizieren. Das setzt auf der einen Seite voraus, dass Sie in Microsoft Azure ein virtuelles Netzwerk konfiguriert haben, natürlich mit einer VPN-Verbindung in Ihrer On-Premise-Site, weil was bringt es Ihnen, wenn Sie den Failover nach Azure machen und Sie kommen aus anderen Geschäftsstellen nicht an Ihre VMs heran. Das ist eine Grundvoraussetzung. Der Dienst ist da auch etwas teurer, weil Ihnen gleichzeitig auch sozusagen Netzwerk-Traffic und Speicherplatz mitgegeben werden in Azure. Wer jetzt da ein ungutes Gefühl bei hat, man muss dazu sagen, man hat die Option, die virtuellen Festplatten auf der On-Premise-Seite zu verschlüsseln. Man selber besitzt nur diesen Schlüssel und die Daten liegen dann verschlüsselt in der Cloud. Das Problem an der Stelle ist, sobald Sie den Failover machen, müssen Sie den Schlüssel eingeben, damit die Festplatten entschlüsselt werden. Das ist da an der Stelle leider noch ein bisschen der Nachteil, aber ich denke, da wird sich in Zukunft auch was tun, dass man diese, ja, Festplattenverschlüsselung so weit freischalten kann, dass die Platten immer noch verschlüsselt in Azure liegen und nicht entschlüsselt werden, sondern dass die VM dann die Möglichkeit hat, anzustarten. Je nachdem, für Unternehmen, die sich kein zweites Rechenzentrum leisten können, eventuell für wichtige Infrastrukturmaschinen eine sehr gute Option an der Stelle. So, Infrastructure as a Service. Punkt 9, Netzwerkvirtualisierung. Wahrscheinlich jeder schon mal Software-Defined Networking in dem Sinne gehört, dass Sie ja zwei verschiedene Kunden oder sagen wir zwei verschiedene Netzwerke, das blaue und das rote, haben. Dort drin laufen VMs mit demselben IP-Adressbereich. Ist so mit VLANs relativ schwer in einem Rechenzentrum umzusetzen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, weil sich nämlich die Adressbereiche überschneiden würden. Und hier wird einfach für jedes virtuelle Netzwerk kriegen Sie so eine Virtual Subnet ID mitgegeben. Anhand derer wird identifiziert, um welches Netzwerk es sich handelt. Dann haben wir natürlich auf Kundenseite die Adresse und die sogenannte Provider-Adresse, die jeder Host automatisch zugewiesen bekommt, um zuzuordnen, wo muss das Paket jetzt hingehen. Um das Ganze, diese Netzwerkrichtlinien, permanent zu verwalten, falls eine VM auf einen anderen Host geschoben wird, Sie können es gerne mit der PowerShell machen, allerdings geht Ihnen dann eine zentrale Konfiguration und das Unified Management über den VMM verloren, weil Sie selber die PowerShell-Skripte erstellen müssen und die auch immer wieder aktualisieren müssen. Falls die VM sich verschiebt, müssten Sie dann immer wieder neues PowerShell-Skript aufrufen, was die Netzwerk-Virtualisierungsrichtlinien anpasst. Das macht der VMM automatisch im Hintergrund. Und ein ganz wichtiger weiterer Punkt, wenn Sie das einfach nur über die PowerShell machen, was natürlich möglich ist, sobald Sie einen Hyper-V-Host neu starten, vergisst er sämtliche Einstellungen, die Sie getätigt haben. Das heißt, Sie müssten dann gewährleisten, sobald der Hypervirus wieder neu gestartet ist, wird ein PowerShell-Skript ausgeführt und mit den Informationen der Host gefüttert. Hier haben Sie die Möglichkeit, dass halt diese ganzen Richtlinienkonfigurationen persistent in der VMM-Datenbank gespeichert sind, sobald der Host wieder hochgefahren ist, der VMM-Agent ist parat, pusht der VMM automatisch die Einstellung rüber. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sogenannte Netzwerk-Virtualisierungs-Gateways automatisch zu deployen, sodass die VMs, wenn Sie, ich sag mal, ein Hosting-Provider sind, Ihr Kunde per Side-to-Side-VPN rankommt und sozusagen sein Rechenzentrum in Ihr gemietetes Rechenzentrum erweitern kann. NAT für Internetzugriff und Direct Routing, um sozusagen den Vorteil von Software-Defined Networking im eigenen Rechenzentrum zu haben. Yep. Das ist auch die Frage, die wir den Microsofts gestellt haben. Es ist, also sagen wir so, Sie müssen das Gateway dafür einsetzen, damit es funktioniert, damit die Übersetzung übernommen werden kann. Im Endeffekt nachher, wenn Sie in Azure ein virtuelles Netzwerk erstellen, ist es dieselbe Technologie, die wir on-prem haben. Ich würde sagen, wenn Sie das Netzwerk-Virtualisierungs-Gateway haben, müssten Sie ja eine Side-to-Side-VPN-Verbindung nach Azure aufbauen, was möglich wäre. Ob das so definitiv funktioniert, kann ich Ihnen an der Stelle leider nicht beantworten, weil ich selber dieses Szenario noch nicht hatte. Aber ich kann gerne mal die Frage mitnehmen und im Nach...
Weil wir haben ja vorher über ASR geredet.
Ja.
Wenn ich da eine Maschine mit Azure Threat Recovery, den wir nach Azure schiebe, dann muss ich ja die IP-Adresse behalten. Vielleicht sollte ich bei Server generell in der Regel meine IP-Adresse behalten.
Ja. Das, also so gesehen, wenn Sie NVGIE bei sich on-prem im Einsatz haben und dann Azure Site Recovery nach Azure machen, Sie können dort das definitiv, ja, selbe, man würde immer ein anderes Subnetz definieren, als man on-prem hat und dadurch würde der Server eine andere IP bekommen. Aber theoretisch, wenn Sie sagen, wir wollen dort dasselbe verwenden, man würde es mit einiger Trickserei eventuell hinbekommen. Aber ob das so sorgenlos läuft, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. In Azure können Sie statische Adressen vergeben per PowerShell. Also wenn Sie in Azure eine VM ausrollen im virtuellen Netzwerk, ist das ja wie per DHCP wird es vergeben. Sie können aber per PowerShell sagen, dass diese VM, egal ob sie nachher gestoppt, also deallocated ist, wo ja Azure dann die IP verschmeißt, dass sie immer wieder die IP bekommt. Es ist dann sozusagen in Azure, ich sag mal, eine DHCP-Reservierung. Also da können Sie schon steuern, dass... So, ja, ich sehe schon die Zeit läuft. Hier einfach kurz, dass Sie das Netzwerk dort einrichten und auch hier habe ich ein Tenant-Netzwerk, was isoliert ist und noch keine Konnektivität mit dem Gateway hat. Ich springe mal eben ein bisschen davor, dass man nämlich das Gateway konfiguriert, der wesentlich interessantere Sache ist, wenn man nämlich nachher das ganze Gateway deployed hat und dann einfach in den VM-Einstellungen nämlich sagt, Konnektivität, yep, Direct Routing bitte zum Gateway. Wenn Sie ein Direct Routing Gateway einsetzen, brauchen Sie ein Gateway pro VM-Netzwerk. Ein Direct Routing Gateway kann leider Stand heute nicht mehrere VM-Netzwerke, aber dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Vorteile der Netzwerk-Virtualisierung zu nutzen, aber nicht diese Barriere zu haben, dass Sie per Side-to-Side-VPN reingehen müssen, sondern direkt das nativ miteinander Netzwerk gestretcht haben. So, hier bin ich in meiner VM drin, die in diesem Netzwerk-Virtualisierungs-Gateway drin ist und hier teste ich dann einfach mal die Verbindung in Richtung Bing.com mit einem Traceroute, um einfach mal zu zeigen, über welchen Weg das Ganze geht. Relativ fix und wie wir hier sehen können, das ist die IP-Adresse der VM, das ist das Standard-Gateway, was immer mitgegeben wird in der Netzwerk-Virtualisierung und hier haben wir dann unser Netzwerk-Virtualisierungs-Gateway mit der 253, das leitet den Traffic weiter, ein weiteres Gateway in dem Netzwerk, bevor es dann ins Internet geht und im Endeffekt habe ich auf allen anderen Hosts oder VMs in dem Netzwerk das 254er eingetragen, was dann sozusagen eine IPv4-Route auf das 253er-Gateway macht, was natürlich Bescheid weiß, wie das ganze Management an der Stelle läuft. So, dann einmal noch ein bisschen weiter vorspringen. Sie können nämlich, wenn Sie Direct Routing einsetzen, auch die VM ganz normal in die Domäne aufnehmen. Wenn Sie das Ganze so konfiguriert haben, Sie merken nicht, läuft die VM im Netzwerk-Virtualisierungsnetz oder läuft sie halt wirklich im richtigen Netz, was nicht isoliert ist. Zack, okay. Ja, bumm, bumm, bumm. So, und da haben wir die VM und dann kann ich mich auch direkt an der Domäne anmelden. Sudele. Und kann im Endeffekt auch, so, mal eben kurz das noch zeigen. Ich kann auch ganz normal auf meine On-Premise-Daten, das wird per Gruppenrichtlinie gemountet, dieses Laufwerk darauf zugreifen. Ganz zum Schluss, Windows Azure Pack. Ich hatte es heute Morgen im Pitch schon gesagt, um das kurz anzuordnen. Wir haben unsere Hyper-V-Hosts, wir haben den VMM, den SCOM lassen wir jetzt erstmal außen vor, weil er für ein Chargeback ist. Wir brauchen sozusagen die Service Provider Foundation als Middleware, sodass das Windows Azure Pack darüber mit dem VMM kommunizieren kann. Wenn wir das Ganze auch noch chargebackweise betrachten, haben wir hier oben unsere wunderschöne Verbindung vom VMM zum SCOM, wo die Informationen reingepusht werden. Und das Azure Pack hat sozusagen Collection Cycle, wo das Windows Azure Pack sagt, liebe Service Provider Foundation, ruf doch mal die Daten aus dem Data Warehouse vom SCOM ab. Das wird es dann tun. Dann werden die Daten kurzfristig hier vorgehalten, bevor sie ins Windows Azure Pack eingespielt werden. So, um nachher den Chargeback wirklich mit aufbereiteten Daten zu haben, haben Sie die Service Reporting, die dann im Intervall die Daten aus der Azure Pack Datenbank abzieht. So, aber noch kurz dazu, um einfach mal, bevor wir vielen Dank sagen, ich hatte es heute Morgen schon mal gezeigt, das ist die private Testumgebung oder die Testumgebung, die wir bei der FUM verwenden, mit einem automatischen Tenant Provisioning, wenn ich mich jetzt entsprechend an die Subscription anmelde, dass ich eine Benachrichtigungs-E-Mail bekomme. Ich bin ja zu diesem Plan angemeldet. Es wird automatisch ein virtuelles Netzwerk erstellt, Netzwerkvirtualisierung, weil man natürlich aus der Demo-Umgebung nicht irgendwie in das produktive Netz rauskommen soll. Und es wird automatisch für mich in diesem isolierten Netzwerk ein AD-Domain-Controller deployed, sodass ich meine eigene Domäne habe, tun und lassen kann, was ich möchte. Hier sehen wir schon, dass das erste Runbook startet. Geben Sie mir kurz die Zeit, dass wir das einfach mal eben durchlaufen lassen, um zu sehen, welche E-Mail zurückkommt und wie sich das nachher im Tenant-Portal auswirkt. Das geht relativ fix und ja, dieses Skript steuert dann auch an, dass die VM ausgerollt wird und wenn die VM ausgerollt wird, wird das nächste Skript angestartet, was dann so lange wartet, bis der Domain-Controller deployed wurde und mir dann einfach nur die Informationen gibt. Yep. Die VM ist fertig deployed, hier sehen wir schon, starting, ich rufe das mal eben mein Outlook auf. So, yep. Und da haben wir schon die Informations-E-Mail, yep. Status available, ich bin zu dem Plan angeschrieben, mein Netzwerk ist oder wird in Kürze verfügbar sein und mein Active Directory Deployment ist in progress. Das sehen wir nämlich jetzt im Hintergrund anhand hier, dass das Ganze losläuft. Und wenn ich jetzt kurz einen Refresh auf das Portal mache, sehe ich, dass ich mein eigenes VM-Netzwerk habe. Mein Domain-Controller wird gerade deployed und habe hier eine Übersicht. Jo, hat auch die erste IP-Adresse und genauso ist es auch in der Konfiguration hinterlegt. Jeder kriegt das gleiche Netzwerk, dank Netzwerkvirtualisierung geht es und dass auch der Domain-Controller direkt als Default-DNS-Server hinterlegt ist, sodass neue VMs, die ich jetzt auch hier drüber zum Beispiel, wie eine CentOS-VM, könnte ich jetzt einfach CentOS angeben, Next, wähle entsprechend die Computer-Size aus. Ja, dazu brauchst du den VMM auch. Passwort vergebe, kann hier unten noch mein Netzwerk auswählen, sage OK. Und um das Ganze auch noch mal eben auf VMM-Seite zu zeigen, weil die Kollegen da schon wieder ein bisschen frotzeln vom Thementitel her, um Ihnen das kurz zu präsentieren, dass auch wirklich der Dienst oder das Deployment im VMM gestartet ist. Kurzer Einblick noch hierhin. Wenn die VMM kommen. Ja. So, und hier haben wir einmal nämlich unsere CentOS virtuelle Maschine, die wir gerade deployen, und hier unten runter läuft gerade noch der Deployment-Prozess, quasi das Customizing, wenn das erste Mal die VM anstartet, das ganze Getting Ready, Sysprep etc. pp. Und gerade wenn Sie Infrastructure as a Service mit dem Windows Azure Pack betreiben, ist der VMM unabdingbar für das Deployment. Und in diesem Sinne auch kurz überzogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, ich hoffe, Sie haben einige Eindrücke mitgenommen, wieso man den VMM einsetzen sollte. Wenn Sie gleich noch Fragen haben, ich baue kurz ab und bin dann draußen direkt am RC-Expert-Stand für Sie da.